Willkommen bei einer neuen Episode von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich bringt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder da sind oder das erste Mal da sind. Mein Name ist Harald Sturm und heute ist die dritte Folge zum Thema Kreativität. Mir gegenüber, wie schon in der ersten Folge angekündigt, ist der Werner Pfeffer. Bei unserem letzten Gespräch sind einige Sachen offen geblieben, wie zum Beispiel das Thema Eventful Thinking, und darüber spreche ich mit ihm heute. Super, Werner, dass du dir nochmal Zeit nimmst.
Aber gerne, danke für die Einladung, Harald.
Schön. Wie kommt man auf die Idee Eventful Thinking? Was ist da passiert, damit dir das eingefallen ist?
Dass ich überhaupt auf das gekommen bin. Naja, ich versuche mal bei allen Dingen, die ich mache, mir zu überlegen, wie könnte ich das machen, dass es mir einen Spaß macht, damit das Gegenüber einen Spaß hat, Freude hat, das irgendwie spannend findet. Und das heißt, Dinge sowas wie einen Event zu denken, und aus dem kommt dieses Eventful Thinking. Das heißt, die Übersetzung würde ich jetzt sagen, denken Sie Ihr nächstes Vorhaben als Ereignis.
Okay, aber wir machen ja nicht alle so viele Events. Was wir dem Wort Event zuschreiben?
Absolut. Deswegen gibt es dann sozusagen als weiterführende Erklärung, du kannst es nehmen für Mails, die du schreibst. Du kannst es nehmen für SMS, die du schickst. Ne? Ich bin irgendwann einmal draufgekommen, dass ich das extrem langweilig finde, wenn ich dauernd irgendwelche Nachrichten kriege. Da steht dann unten drunter LG Harald zum Beispiel.
Ne? Also okay, bei einem E-Mail steht dann LG oder Liebe Grüße Harald, und
manchmal schreiben sie nicht einmal mehr Liebe Grüße, das steht dann irgendwie in dieser Signature drinnen. Nicht? Und manche, die ganz ausschweifend sind, die schreiben dann GLG. Aber sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, das dauert 23 Sekunden, sich zu überlegen, was könnte ich schreiben? Also wenn du jetzt, und nämlich ausgehend davon, dass wir alle immer in einer Situation sind, wenn ich aus der Situation das herausschreibe, wenn du jetzt jemanden genau in dem Moment eine Mail schicken würdest und du schreibst Liebe Grüße Harald, was könntest du als Zeile darunter nur schreiben? Auf die Situation, in der wir jetzt sind, bezogen.
Okay, ich bin ja nicht kreativ. Ich muss das ja selber gerade einmal sagen lassen. Also eine E-Mail, den letzten Gruß, kann man auch als Eventful Thinking definieren.
Man kann zum Gruß über Eventful Thinking kommen. Nämlich, dass ich sage, okay, das Schöne ist ja, einerseits macht es mir Spaß, wenn ich darüber nachdenke, wie könnte ich denn jetzt eine Verabschiedung oder einen Gruß schreiben. Und das Zweite ist das, dass es eine extreme Wertschätzung für das Gegenüber bedeutet. Es gibt Leute, die sagen dann, wenn ich ihnen schreibe, wenn es draußen regnet, ja immer situationsbedingt, wenn es draußen regnet, schreibe ich darunter auftrocknende Grüße. Oder wenn ich jetzt eine Mail schreiben würde, würde ich schreiben, liebe Grüße, Werner, ganz aufgeregt mit Harald beim Podcast. Oder so irgendwas, nicht? Also wir sind immer in einer Situation. Ich muss da jetzt gar nicht kreativ werden, sondern ich brauche nur kurz innehalten, sagen, wo bin ich? Und wenn ich sage, ich stelle mich gerade da, ich schreibe eine Textmessage und schreibe, wir sehen uns dann später, darunter schreibe ich dann, schaue ich kurz auf, ich schreibe, in 3 Minuten kommt der Bus. Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel meiner Frau, wenn ich der Sonja schreibe und ich stehe bei der Mozartkreuzung in Linz und warte auf den Bus, dann schicke ich ihr das Bus-Emoji und dann schreibe ich 3 Minuten dazu, dann weiß sie, in 3 Minuten kommt der Bus bei der Mozartkreuzung. Ja? Immer sozusagen zu schauen, wo bin ich gerade, was passiert da gerade, was nehme ich wahr, und das hineinzuschreiben. Und das spürt das Gegenüber ganz, ganz sicher. Ich bin da deswegen draufgekommen, weil mir hat vor längerer Zeit einmal einer gesagt, den habe ich getroffen, und der sagt, weißt du, du kommst bei mir in der Vorlesung vor. Und ich sage dann, ja, wie das? Und er sagt, ich lese immer eine E-Mail von dir vor. Und das hat damals gelautet, liebe Grüße Werner und den ganzen Tag Hurra. Und es kommen dann Leute, die sagen dann einfach, ja, ich lese einfach irre gern deine E-Mails. Und die lesen sie einfach bis am Schluss, weil sie wissen, am Schluss kommt noch was. Mhm. Und es dauert 30 Sekunden. Und ich denke sozusagen, ein Vorhaben, nämlich eine E-Mail zu schreiben, als Ereignis, und schreibt es dann hin. Und jetzt kann ich sozusagen ein Stück weitergehen mit dem Eventful Thinking. Wir wissen, wenn heute Sitzungen in Unternehmen sind, dann wissen wir, wie die laufen. Da heißt es um 9 Uhr Sitzung, da kommen um 5 Uhr 9 die Leute, dann legen sie das Handy hin und den Laptop hin und legen einen Kugelschreiber hin, dann schauen sie nach, ob noch irgendwas gekommen ist, dann stehen sie auf und holen sie einen Kaffee und ich weiß nicht, was ist. Dann setzen sie sich hin, dann ist 9 Uhr, dann sagt der Vorsitzende von dieser Gruppe, müssen wir auf die Dorothea noch warten, ist der Karl schon da oder nicht, dann warten wir nun, fangen wir an. So, das ist null Unterschied zu den letzten 2000 und wir wissen, wie die nächsten 2000 sind auch noch. Ist doch Urfahrt, oder?
Geht es um Fahrt oder verlieren wir dadurch auch was?
In welcher Form verlieren?
Wenn es so routiniert ist, dann sind ja meistens dann auch die Ergebnisse routiniert.
Genau. Ich hole alle Leute ein durch so einen Aha-Moment. Ne? Das ist das, was ich versuche mit den Soundjokers auch zu machen.
Wenn ich erkläre es nochmal kurz, alle, die das in der ersten Podcast-Folge mit dir nicht gehört haben, die
Soundjoker. Was ein Soundjoker ist.
Ja.
Sollen wir uns einmal anhören?
Ja.
Also in Workshops stelle ich dann die Frage, wo ist es, zu welcher Tageszeit ist es und was genau passiert da? Und dann sitzen da 12 Leute und versuchen im eigenen Archiv draufzukommen, was das ist. Gibt es irgendwas, das dem entspricht oder nicht? Und wenn es nicht entspricht, dann fangen sie an, also fällt mir jetzt gerade bei der KI, würde man sagen, zu halluzinieren. Das heißt, sie versuchen dann irgendwelche Sachen zusammenzubringen und zu sagen, das klingt so oder so. Es kommt nahezu nie jemand drauf, was das ist. Da gibt es zwei Sachen dazu zu sagen. Die erste ist die, ich hole die Leute aus der Geschichte heraus, aus der sie kommen. Wenn ich ein Event mache und ich habe 1000 Leute und ich spiele sowas am Anfang ein, da habe ich Leute drinnen sitzen, der eine hat keinen Parkplatz gefunden. Sie hat irgendwie Angst, dass das Kind nur kränker wird, weil das liegt daheim. Die anderen zwei haben zuerst einen Streit gehabt. Der dritte weiß, er muss vielleicht früher gehen. Der vierte hat Bauchweh. Ich weiß nicht, was alles. So sitzen die da und dann fängt jemand an und sagt, guten Tag, wie geht es Ihnen schön und so weiter. Ne? So wie halt, wie wir wissen, wie das läuft. Ne? Wenn ich aber das Licht abdrehe und ich spüre denen eine Minute das ein, dann hole ich sie alle mit einem gemeinsamen Ereignis ins Jetzt. Das ist beim Event, beim Workshop oder bei einer Sitzung, wenn ich die so anfangen würde. Kann ich natürlich nicht immer den gleichen spielen, weil sonst würde das auch Fahrt werden. Beim Workshop ist es so, dass das, also da kommen dann, wenn 12 Leute sind, 12 unterschiedliche Interpretationen und keine davon ist richtig. Im Sinne, das sind alles Sachen, die ich aufgenommen habe. Und das Wichtige daran ist das, wenn ich dann sage, was lernen wir daraus, dann sagen immer alle, naja, dass wir unterschiedlich wahrnehmen, dass wir unterschiedlich übersetzen und dass das sozusagen das Potenzial einer Gruppe ist. Dass ich nicht 12 Gleichdenkende habe, dass ich 12, sondern ich habe 12 unterschiedliche Leute. Die hören das unterschiedlich, die erklären das unterschiedlich. Es gibt Soundjokers, da sagt der eine, da war ein Hubschrauber am Schluss, und dann sagt der andere, Hubschrauber? Ich habe doch keinen Hubschrauber gehört. Ja? Also es ist hochinteressant. Und so funktioniert auch Kreativität, dass ich versuche, alles, was ich habe in meinem Team, hereinzuholen in dieser unfassbaren Buntheit. Und jetzt sage ich nur das, was das ist, was wir jetzt gerade gehört haben. Es gab auf der Landstraße in Linz beim Schillerpark vor vielen, vielen Jahren einen Uhrmacher. Und wenn du hineingekommen bist und du bist dann an der Verkaufstheke gestanden und er dahin, dann waren hinter ihm ungefähr 35 Wecker, die da oben waren. Die haben alle getickt. Das hat sich so angehört. Und das Spannende ist das, wenn man sich das zeitlang anhört, 2-3 Minuten lang, kommt man drauf, dass die so Wellen haben auch. Das heißt, manchmal kommen sie wieder näher, dann sind sie fast synchron, dann gehen sie wieder auseinander. Es ist unglaublich, in welche Welten man da eintaucht. Ne? Genau. Also, da sind wir jetzt bei Sitzungen. Also, dass ich eine Sitzung anders anfange. Man könnte eine Rede anders anfangen, wenn ich eine Präsentation habe, die anders einleiten, wenn ich halt, weiß ich nicht, zu Vorträgen, ich bin zurzeit bei irrsinnig viel so KI-Vorträgen, also ich wette drauf, dass die nächsten 20, die ich sehe, die fangen genauso an wie die letzten 20, die ich gesehen habe. Da frage ich mich dann, was ist, wenn wir die ersten 7 Minuten überhaupt cutten? Weil es ist erinnern Sie sich an die letzten 20 Mal, das haben wir jetzt, danke, wir fangen jetzt an, bitte.
Überleg gerade, ist ja da dasselbe, ja. Im Podcast, man hat ja auch so seine Routinen, seinen Ablauf. Es ist Event zu denken, macht man am Beginn, aber die Frage ist, wann erneuert man das? Oder wie oft müssen wir uns wiederum in Schleifen begeben, um uns zu, sage ich mal, so Verbesserungsschleifen, um es wieder für den, mein Fall, für den Zuhörer in Besprechungssituation, für den Geschäftsführer und für sein Team, dass man da einfach es bringt ja auch Inspiration und es triggert ja was anderes im Kopf. Also da muss ja mehr gehen. Mehr gehen im Sinne von, erzielen wir bessere Ergebnisse dadurch, wenn wir einen anderen Einstieg haben? Oder was können wir denn dafür tun? Oder was könnte der neue Einstieg dafür leisten?
Ja, das ist ein guter Gedanke. Ich denke mal, auf der einen Seite ist es ja so, wenn ich mich entscheide, einen Podcast von dir zu hören, dann ist es sowas wie ein, das mache ich ja nicht, indem ich über die Stiegen runtergehe oder so irgendwas, nicht? Sondern da setze ich mich hin, da setze ich mir die Kopfhörer auf oder ich hole mir noch einen Tee oder was, das mache, oder ich fange zum Kochen an, setze mir die Kopfhörer auf oder so irgendwie. Nicht? Das heißt, da ist es ein Stück abholen. Das ist immer die Frage, wie hole ich die Menschen herein? Und bei dir ist es was anderes, weil du sprichst ja jetzt nicht, wenn ihr ein Event macht und das sind 1000 Leute, ist das anders, als wenn sich jemand deinen Podcast anhört. Weil da hast du ein einziges Gegenüber. Und diese Person sprichst du ja mit dem, dass du sagst, schön, dass sie wieder da sind, mein Name ist Harald Sturm, sowas. Ja, die sprichst du sozusagen direkt an. Wenn ich jetzt ein Event mache oder wenn ich eine Sitzung mache, wie bringe ich denn die Leute dazu, dass sie sozusagen aus der Routine, aus der sie kommen, mit der sie hereinkommen, dann wird nur kurz einmal geplaudert, wenn wir noch 5 Minuten Zeit haben, wie war es denn bei dir oder hast du den schon angerufen, so irgendwie, und dann versucht man die Leute sozusagen zu disziplinieren, so bitte, jetzt brauchen wir einen Fokus, weil jetzt geht es um ein Thema, so irgendwie. Nicht? Also kann ich das nicht anders gestalten, um den Fokus zu schärfen und die Lust zu wecken, über was anderes jetzt nachzudenken oder um sie ganz einfach rauszuholen.
Fällt dir spontan was ein, was wir da machen könnten?
Bei was?
Besprechungen, um das für die Hörer greifbarer zu machen.
Ich habe einmal eine Sitzung, einen Workshop gehabt, da ging es, glaube ich, um das. Da war eine Idee die, dass im Sitzungszimmer keine Sessel sind. Also sozusagen mit der absoluten Verwirrung anzufangen, da hast du dann sowas von hundertprozentig die Konzentration der Menschen, weil die sind alle verwirrt, irgendwie so, haben wir halt keinen Sessel, was ist leicht, oder so irgendwie, ne? Auf einmal sind's alle da, auf einmal sind's alle in der Situation. Da schreibt keiner nur, entschuldige, ich muss jetzt nur schnell Message texten oder so irgendwas, sondern da sind's alle immer irgendwie verwirrt, ne? Oder ich setze die Ordnung anders auf, oder ich, weiß ich nicht, ich frage, hat jemand ein besonderes Erlebnis heute in der Früh gehabt auf dem Weg daher? Ist jemand irgendwas eingefallen, was nichts mit unserem Job heute zu tun hat oder so irgendwas? Oder da müssen wir einfach ein bisschen länger nachdenken. Nicht, ich komme nicht mit dem Reservoir hinten mit dem Rucksack und sage, ich habe 17 Lösungen. Aber nicht, was ist eine Sitzung? Eine Sitzung ist ein Zusammenkommen. Jetzt kann man das wieder hacken. Das heißt, wir machen 10, wir suchen uns 10 Begriffe dafür. Und dieser Zusammentreffen, was fällt dir ein zur Sitzung? Von dem wir jetzt reden, wenn es so ein Meeting gibt.
Treffen, gemeinsam an einer Lösung arbeiten, Lösungen, Ideenfindung, schauen, welche Lösungswege das es gibt, nur mal ganz genau zum Klären, was ist eigentlich das Problem, warum wir beieinander sitzen?
Also weniger vielleicht das Problem, aber was ist der Grund des Zusammentreffens? Der Grund des Zusammentreffens.
Und was ist das Ziel?
Gibt es irgendwelche Arbeit zu verteilen? Gibt es, was natürlich auch sehr oft ist Informations, wie sagt man da, Verteilung?
Informationsaustausch, damit jeder den gleichen Informationsstand hat.
Verteilen,
Informationsstand. Fehlen uns Informationen.
Was ist denn nur eine Sitzung? Wenn Sie da draußen jetzt zuhören, was fehlt uns denn noch? Eine Sitzung ist in jedem Fall mehr Routine, kommen wir auch dazu. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 brauchen wir noch. Das ist sicher jetzt das Allerschwierigste. Was genau ist noch eine Sitzung? Was passiert bei einer Sitzung? Was darf nicht passieren bei einer Sitzung?
Interessenskonflikte.
Ritual nehme ich noch dazu, oder? Schuhe fix ist doch immer am Montag um 9 Uhr.
Ich habe es nur gerade ein wenig so in die andere Richtung gedacht, wo ich dann eigentlich sage, jetzt treffen wir uns wieder. Meistens gibt es ja eine Einladung und nicht nur einen Schuh fix oder nehmen wir einen Schuh fix, lassen wir den einmal außen vor. Zum Thema, da ist ja, hoffe ich zumindest, ich denke mir das so, innerlich jeder etwas vorbereitet drauf. Damit hat ja jeder gewisse Ansichten, kommen ja da auf den Tisch. Vormeinungen, die prägen ja auch eine Sitzung. Also da gibt es ja Interessensgruppen oder vielleicht hat jeder eigenes Interesse.
Es gibt jetzt zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Das erste ist die, es eine ganz hohe Kunst ist das genaue Hinhören. Dass man sagt, okay, was ist denn da jetzt für Wort gefallen? Und das ist einmal das eine, was mir jetzt noch einfällt, und das dann auch zu bemerken, ja. Und dadurch auch eine Selektion vorzunehmen. Das, was ich spannend gefunden habe, war, dass du das Wort Einladung verwendet hast. Das ist zum Beispiel was, das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das 10. war Einladung. Das 11. war dann nur Vorbereitung. Einladung ist zum Beispiel was, das finde ich extrem spannend. Man kann eine Sitzung dadurch auch anders gestalten, indem ich eine andere Einladung ausschicke. Oder indem ich überhaupt eine Einladung ausschicke. Weil wie viele Sitzungen gibt es, die sind uneingeladen, weil man eh weiß, Montag um 9 Uhr haben wir Schuhe fix. Was ist, wenn ich reinschreibe, nächsten Montag, Achtung, ist Schuhe fix um 9.09 Uhr. Und dann, weiß ich nicht, dann schreibt man irgendwas Nettes noch hinein oder man versucht irgendwas zu überlegen oder man sagt, es gibt einen extra Punkt, auf den freue ich mich besonders, den mit euch dann zu teilen, aber das ist ein Geheimnis oder so irgendwie. Ja. Jetzt haben wir das so aufgeteilt, da haben wir Lösungswege, Grund, Ziel und so weiter, das ist eh alles okay. Ne? Das eine ist die Einladung und dann ist als 11. Wort noch das Wort Vorbereitung von dir gekommen. Wie kann ich denn die Menschen einladen, sich vorzubereiten zum Beispiel? Oder das auch zu honorieren und zu sagen, hey, bitte nehmt euch das mal eine Stunde Zeit, es ist mir total wichtig, dass wir das genau besprechen, dass wir so irgendwie, ne? Dass ich mich als einladende Person auch hinsetzen, mich mit dem Thema auseinandersetzen, mit der Situation auseinandersetzen, mir vorstellen, wenn wir in dem Raum sind, da sind dann 8 Leute da und ich hätte gern, dass die alle voll konzentriert an dem Thema arbeiten, weil das ist ein ganz wichtiges Ding in unserer Firma jetzt.
Das heißt, ich denke, diese Besprechung als Event von der Aussendung, von der Haltung und von dem angestrebten Ergebnis vielleicht, wenn ich das dazu einlade. Also ich mache mir einen kleinen, um in deinem Jargon und Wording zu bleiben, eine kleine Zeremonie.
Zum Beispiel, ja, natürlich ist es ein Ablauf zu überlegen und genau zu sagen, wir halten die Zeiten ein, wir schauen, dass man alles, was terminisiert ist, genauso durchgeführt wird. Also ich das einfach zutiefst ernst nehme, dass ich versuche, aus der Routine herauszugehen und zu sagen, was ist, wenn das ein Ereignis wäre. Vielleicht gibt es einen speziellen Kaffee an dem Tag, vielleicht gibt es ich weiß es nicht, ja. Also das sind so, und das Lässige ist ja das jetzt, Harald, was du jetzt gemacht hast, ist das, dass du sozusagen das weitergedacht hast von der Einladung noch. Dass du gesagt hast, okay, was ist die Haltung, die wir da brauchen und so weiter. Nicht? Was brauche ich von den Leuten, was hätte ich gerne, was wünsche ich mir und wie formuliere ich das und wie sage ich ihnen das und wie gebe ich ihnen das gleich am Anfang mit, dass sie mit dem kommen und dann kann man auch schauen, dass man vielleicht anders anfängt. Vielleicht gibt es ein Sprudelmineral, was Insektgläsern und wir stoßen an.
Whatever, ne? Also ich habe jetzt noch gerade so für mich so gedanklich notiert. Also die Thematik Eventful Thinking kann gleichzeitig also ein Routineoptimierer, Routineverbesserer, Routinebreaker sein, ja, Brecher sein. Ja? Um einfach immer diese Dinge, ohne dass das wahrscheinlich ein Riesenaufwand ist. Ja? Natürlich ist es mehr Aufwand als wie die Routine, aber es wird wahrscheinlich auch andere Ergebnisse bringen.
Genau. Ich kann mir ja das, was wir jetzt machen, kann ich mir alleine hinsetzen, einen Kaffee machen, einen Zettel nehmen, 10 Striche machen oder ich zeichne meine 10 Finger hin und schreibe zu jedem Finger einen Begriff zum Thema, über das ich gerade nachdenken will, über das ich mit irgendjemandem reden möchte. Das kann ich bei der Rede. Wie fangen Reden an? Wie könnte ich eine Rede anfangen? Wie kann ich eine Kundenpräsentation anders machen? Wie kann ich ein Kundengespräch anders machen?
Ja, oder einen Pitch. Ja.
Wie kann ich einen Pitch anders machen? Worum geht es beim Pitch und worum geht es bei dem Thema, zu dem ich pitche? Sagt man, glaube ich, richtig, oder? Worum geht es da genau und kann ich nicht von dem sozusagen eine Einleitung ableiten, ohne dass ich sage, was wir immer sagen, ne? Danke für die Einladung, freue mich, dass ich da bin. Ja, ich habe 17 Spraydosen mit, wenn ihr mich nicht wollt und ich gewinne den Pitch nicht, dann sprühe ich alle in allen Farben an und ich weiß dann, weiß nicht, gibt es Overboot, was ich weiß, ja.
Was mir noch so gedacht habe, war jetzt gerade, wenn ich Klarheit darüber habe, was meine Identität ist, meine Werte sind, dann kann ich ja die auch nochmal besser einmal abgleichen, wie mache ich denn das eigentlich? Und wo konnte ich das noch optimieren? Oder brauche ich einen dieser Werte von unserem Unternehmen, zum Beispiel, wo ich einfach mehr drauf fokussieren will, weil das einfach wichtig ist? Man schafft dadurch auch mehr Aktivierung.
Genau. Was ich auch noch spannend finde, ist, was du jetzt gesagt hast mit den Werten. Ich könnte mich ja alle 7 Wochen oder alle 1,5 Monate mal hinsetzen und meine Werte überprüfen oder überprüfen, ob ich nicht einen aussortieren sollte und einen neuen hereintun sollte, weil, wie heißt es immer so schön, wir leben in komplexen, schnelllebigen Zeiten, die sich permanent überschlagen, wo wir Innovation, Transformation und was brauchen wir noch alles? Kontemplation und ich weiß nicht was. Nicht einfach sich hinzusetzen und zu sagen, brauche ich nicht einen neuen Wert zum Beispiel?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Die Frage ist, warum brauche ich jetzt auf einmal einen neuen Wert? Wenn ich einen Charakter habe und eine Persönlichkeit habe, dann habe ich ja meine Dinge. Die Frage ist nur, wie klar ist das? Passt er dann tatsächlich zu mir oder ist er, von woher ist er denn getrieben?
Wir haben ja zuerst über die ganzen sozialen Medien geredet und ich habe so das Gefühl, es kommt immer mehr die Sehnsucht nach persönlichen Begegnungen heraus. Ja? Dann kann ich ja überlegen, habe ich in meinen Werten, in dem, was ich gerne tue, was ich inszenieren möchte, wozu ich einladen möchte, spielt das da eine Rolle oder spielt das da keine Rolle? Und wenn ich sage, das ist jetzt wichtig, dann kann ich mir überlegen, wie könnte ich es zum Beispiel, jetzt wann ich gesagt habe, Kunden begeben, wenn ich sage, hey, wir legen jetzt den Wert auf persönliche Kundenbeziehungen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, das ändert sich. Dann ändert sich ein Wert. Ein Wert könnte sein, wir sind authentisch in den sozialen Medien. Dann schmeiße ich den aus, weil ich sage, das kollabiert jetzt alles. Was nehme ich dafür herein? Dann nehme ich den persönlichen Kontakt herein. Könnte dann auch heißen, dass ich nur mehr kleinere Besprechungen mache. Dass ich nicht mehr alle 8 Leute habe, sondern dass ich sage, wir machen das jetzt dreimal zu dritt.
Das könnte sein, dass man wieder mal eine, es kommt darauf an, welchem Business das man ist, aber eine Roadshow macht, um beim Eventful Thinking auch ein bisschen zu bleiben. Wir sagen, okay, wir machen also eine Tour zu unseren bestehenden Kunden, zu unseren ehemaligen Kunden, und Touren durch Regionen.
Genau. Und dann kann ich mir überlegen, wie mache ich das, wenn das sozusagen auf die persönliche Begegnung fokussiert. Wie muss das dann ausschauen? Nicht, dass ich reinkomme und sage, wir haben neue Prospekte oder wir mieten ein Kaffeehaus und stellen dort unsere neuen Drucker auf. Ich habe für eine Firma mal gemacht, Roadshows, da hat es geheißen, Name der Firma Lexmark bringt die Farben in die Stadt. Da habe ich einfach Leute, die so Dreieckständer um sie umgehängt haben mit Stiften in der Hand. Die sind durch die Stadt gegangen und haben die Leute eingeladen, was drauf zu zeichnen. Das war so eine Fetzengaudi und am Abend haben wir dann einen Gewinner herausgesucht, der das Schönste war. Und das war dann meistens irgendeine Schule oder so irgendwas. Ne? Das sind alles Überlegungen, die man sagen kann, was ist denn der Grund dahinter, was ist denn die Idee dahinter, worum geht es da eigentlich, um aus dem heraus dann Zugänge zu finden. Nicht gleich eine Idee zu kreieren, sondern Zugänge zu finden, mit anderen darüber zu reden.
Mhm. Ja, du sagst ja, dass die Wiederholung ist der Tod der Neugier.
Genau.
Was meinst du da genau damit?
Ich meine genau das, was du sagst. Das heißt, wenn sich irgendwas zu oft wiederholt, dann ist das einfach öd. Ja? Weil wir wissen auch, oder die Wissenschaft weiß auch, dass sozusagen, das kennt man ja selber auch, ne? Wenn man das erste Mal Auto fährt, dann passt man auf wie ein Haftelmacher. Ja? Dann schaut man links, rechts, hoch, fährt langsam, fährt weg, bleibt stehen, schaut, ob das irgendwie auf einen Millimeter genau passt und so irgendwie. Ne? Das wird immer mehr Routine, dann interessiert mich das nicht mehr, dann mache ich das eh ganz automatisch. Ja? Und das passiert bei vielen anderen Dingen auch. Ne? Also wie kann ich sozusagen meine Neugier wach halten, wieder hervorholen. Weiß ich das, wenn man kennt das aus Beziehungen. Das hast du mir eh schon 10-mal gesagt.
Was kommt man dazu beitragen, wenn in Unternehmungen Bereichsleiter, Geschäftsführer, Inhaber das Gefühl haben, wir stecken ein bisschen zu sehr in der Routine fest? Was kommt man denen mitgeben im Sinne von?
Das, was mir immer wieder, das kennen wahrscheinlich alle, aber das, was mir immer bei Workshops passiert, ist das, dass ich mir denke, jetzt ist Fahrt. Da sitzen 12 Leute im Raum und ich habe das Gefühl, jetzt ist Fahrt. Da hat es Zeiten gegeben am Anfang, da war mir das urpeinlich. Da sind in mir alle Maschinen am angefangen, auf Hochdruck zu rennen, so unter dem Motto, jetzt muss ich Entertainment machen. Wie hole ich das jetzt aus? Und so, jetzt mache ich eins, ich sage, Leute, geht's euch auch so? Ich habe das Gefühl, jetzt ist Fahrt. Daraufhin sagen alle, ja, jetzt ist Fahrt. Dann sage ich, was tun wir denn jetzt, ne? Und auf einmal kommen da die Ideen, machen wir Pause oder reden wir über das oder dann so irgendwie. Ne? Als Geschäftsführer konnte ich sagen, wie geht es euch damit? Ist das nicht, sind wir da schon zu routiniert? Habt ihr das Gefühl auch? Dann sagen wahrscheinlich 3, na, für mich passt das total, das kann ich dann routinemäßig alles abwickeln. Und dann sagen ein paar andere, ich finde das schon irre Fahrt. Dann kann man sagen, ja, was tun wir denn? Hey, setzen wir uns doch einmal zusammen. Sozusagen, mein Credo ist einfach immer die Menschen hereinholen. Es geht immer um die Menschen. Ich würde mal als Geschäftsführer, das ist bei meinen Teams, ich habe bei der Klangwelt, glaube ich, 140 Leute gehabt. Der Chef von den Stagehands hat gesagt, er hat noch nie so viel Gaudi gehabt und so viel Spaß gehabt bei einer Klangwelt und beim Arbeiten und er hat noch nie so wenig verdient. Weil ich immer mit ihm zusammengesessen bin und gesagt habe, hey, wie könnte man denn das machen? Wie geht denn das? Was da könnte man denn da machen? Wie könnte man denn das? Und da bauen wir das so auf oder brauchen wir da was anderes? Und er hat gesagt, naja, das sollte man vielleicht so irgendwie, ne? Der hat schon Klangwolken gehabt, da hat er einen Transporter verdient. weil das so unabgestimmt war. Hol die Leute herein. Wir sind alle von Fachleuten umgeben. Wenn ich Chef bin von einer Abteilung oder von einer Firma, ich brauche keine Ideen haben. Ich brauche nur die Leute fragen. Ich brauche nur sagen, hey Leute, setzen wir uns zusammen.
Ich habe mich noch auf dem Mikro so notiert. Man soll vielleicht in so ein Innenradar als Führungskraft oder als Inhaber von einer Firma einmal zum, also zwei Begrifflichkeiten, nämlich Fahrtpegel. Wie routiniert, also wie öd ist es denn schon bei uns? Beziehungsweise auf der anderen Seite dein Smart-Pegel. Wie smart, also wie fördere ich das, dass wer clever oder smart, dass er, das ist für mich sozusagen ja das, wie dann neu umgesetzt wird, ja, dass man wieder nachdenken, Dinge hinterfragen, Dinge verbessern, mit einem inneren Radar durch die Gegend laufen, wo man sagt, okay, hey, da ist jetzt was, da geht was, da geht was.
Ich finde das lässig von dir, Harald. Man könnte einfach einführen, sich zu überlegen, ist irgendwas fad bei uns? Ich glaube, dass das unfassbar viel aufmachen würde. Und das muss man ja noch nicht einmal sagen, nicht? Weil es könnte peinlich sein, dass man sagt, okay, es gibt bei uns ein paar Situationen, da ist immer fad, da fadisieren sie. Das will man ja nicht. Ne? Will ja immer aufregend sein und immer toll. Und aber die Frage sich zu stellen, hey, ist mir irgendwo fad? Oder habe ich das Gefühl, es ist da rundherum was fad? Oder ich frage mal alle, ich gehe mal durch und sage mal, du, ist in den letzten 3 Tagen bei uns in der Firma mal fad gewesen, dass du gesagt hast, eigentlich was nicht. Ist doch super. Und dann kann man sagen, ja, was tun wir? Und wenn wir uns die Frage stellen, ja, was tun wir? Dann fängt der kreative Prozess an. Siehe Folge 1.
Dann haben wir einen Fahrtpegel von 1 bis 10 oder irgend sowas, ja.
Es ist lustig, ich habe nämlich heute gerade nachgeschaut, der Flo, das ist der, der bei der Klangwolke diese Stagehands da alle begleitet hat und der Chef von den Stagehands war, den habe ich heute auf LinkedIn geschrieben und das ist eine Firma, die heißt Fahrt. Aber das Fahrt heißt Firma für den Ablauf von Dingen. Deswegen habe ich jetzt lachen.
Okay, okay.
Das finde ich, auf die eigenen Gefühle zu hören, die zutiefst ernst nehmen und die dann nach außen tragen. Ich bin dann völlig befreit im Workshop, wenn ich sage, ist euch auch Fahrt, jetzt ist Fahrt, gell? Dann das spüren alle, ja. Also in dem Moment, wo ich was spüre, kann ich davon ausgehen, das spürt das Gegenüber auch. Dann muss ich es anreden, ne? Das ist das, was ich im Zuge meiner Events der ersten Jahre von der damaligen Moderatorin, von der Uschi Christl, einfach gelernt habe. Wenn irgendeine Störung ist, sprich sie an. Mhm. Wir haben 400 Leute in Klesheim im Schloss in Salzburg gehabt und sie hat plötzlich gesagt, die Veranstaltung ist gefahren, alles super lässig. Auf einmal geht sie ganz vorne an die Bühne, schaut in die Leute und sagt, irgendwas brummt da, hört sie das auch brummen? Worauf alle sagen, ja, es brummt irgendwas da. Dann hat sie gesagt, kann irgendjemand gehen und schauen, ob da irgendwo irgendwas brummt und sowas. Ja? Damit ist das aus dem Publikum weg. Da sagt keiner nachher, da hat es brummt oder was. Weil es in der Veranstaltung angesprochen wurde oder in der Sitzung oder so irgendwie. Ne? Und dann ist irgendwann einmal einer gekommen auf die Bühne und sie hat gesagt, was ist leicht? Und sie hat gesagt, ich weiß, was brummen herkommt. Der Getränkeautomat am 2. Stock, der hängt am selben Stromkreis und das kommt da unten runter und dann haben sie wieder herinnen. Den habe ich jetzt angehängt. Und damit ist weg. Ne? Und das habe ich im Firmen auch so. Nicht? Wenn ich eine Störung bemerke, bemerke sie. Sprich sie an. Sag, hey, fällt euch das auf? Oder fällt das nur mir auf?
Und dann eigentlich mit dem Eventful Thinking, so von der Haltung und von der, ich finde die Begrifflichkeit einfach klasse. Wenn man das erste Mal hört, denkt man an große Events, wie du die Klangwolke in Linz mit 95.000 Leuten gemacht hast oder wie du im Guinness Buch der Rekorde stehst. Aber das kann ganz was Kleines sein oder was Mittelkleines oder was Normales. Ja? Aber dann die Haltung dahinter von dieser Begrifflichkeit ist stark. Ja? Wie ich das erste Mal das von dir gehört habe, war es ja noch gut. Und dann sitzt du da vor deiner E-Mail-Signatur und bist in deiner Eventful Thinking. Wo schreiben wir jetzt doch einmal anders? Ja? Ja. Also das ist, ja, ja. Es geht ja nicht darum, immer nur sozusagen auf die Aufmerksamkeitsdrüsen zu drucken, sondern ich glaube, das ist ein wahnsinnig guter, laufender Training dieses Kreativmuskels ist. Und das fängt in einem ganz minimalistischen Thema an. Mir kommt das so vor, wie wenn das, man bückt sich nach vorne und schaut einmal, wie weit das man mit der Hand nur am Boden runterkommt. Aber wenn man das jeden Tag ein bisschen macht, dann kommt man immer weiter und immer weiter. Und das ist ja das, es geht um Training.
Genau. Und es macht immer mehr Spaß. Ne? Das kennt man ja
auch
bedingen.
Und ich glaube, das ist auch für Unternehmen wichtig, dass man also einfach diesen Kreativmuskel laufender wenig einbaut, ohne dass man da jetzt großartiges Kreativmeeting machen muss, ja, sondern einfach es mehr dieser dass die Synapsen da oben im Kopf ein wenig anders Wasser kriegen oder andere Routinen ausgängen. Als
oder die Chance haben, sie anders zu verbinden auch da oben. Ne?
Ja, ich finde, das erhöht die Chancenintelligenz. Ne? Du hast ja in unserer Vorbereitung sowas gesagt, das habe ich sehr interessant gefunden. Wir addieren alle anders zusammen. Was meinst du da damit?
Naja, das sind die zwei Behauptungen. Die eine ist die, wir unterscheiden uns durch unsere Übersetzungen. Das haben wir jetzt zuerst gehabt mit dem Soundjoker. Ne? Das heißt, wenn ich den vorspiele, dann haben 12 Leute, die da sind, hören etwas anderes. Mhm. Und das zweite ist, wir zählen auch Dinge anders zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar Rechercheergebnisse habe und entweder ich zähle sie zusammen oder mein Gehirn zählt die zusammen, dann komme ich auf was anderes, als du kommst. Und das ist auch etwas, ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich mir gedacht habe, man darf keine Ideen anderen sagen, weil die stehlen sie, oder man darf nicht über irgendwelche Denkprozesse reden, weil die stehlen sie. Heute erzähle ich alles allen. Wenn ich dir das erzähle, wie ich den nächsten Cäsar denken würde oder denke, dann kann ich dir das in Ruhe erzählen, weil du kannst das so nicht weiterdenken, wie ich das kann. Du könntest bis dorthin das nehmen und was machen draus, dann kommt aber was ganz was anderes aus, ja. Wir unterscheiden uns durch unsere Additionen, heißt aber auch, wir brauchen Dinge, die wir addieren können. Und eine der spannendsten Erkenntnisse aus meiner Unterrichtstätigkeit an Hochschulen ist die, aber auch an Universitäten, ich habe immer die Menschen gefragt, was versteht sie unter Kreativität, dann haben alle immer irrsinnig geschaut. Dann hat es welche gegeben, die haben gesagt, das habe ich mir überhaupt noch nie überlegt. Und dann haben sie gesagt, naja, das heißt Ideen haben, thinking out of the box oder auf irgendwelche Lösungen kommen oder sowas. Man verbindet anscheinend Kreativität immer mit, es kommt etwas heraus. Und keiner kommt auf die Idee, dass Kreativität eigentlich heißt Input, 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 Input. Das heißt, ich muss mich für Dinge interessieren, ich muss die in mein Archiv hineingeben, ich muss Dinge sammeln, ich muss Gespräche führen. Wir haben ja viel über der ersten Folge darüber geredet. Ne? Um die sozusagen in meinem Gehirn, ich stelle mir das so vor wie so ein Ringmuseum, also wie ein Turm. Und an der Wand klebe ich das alles hinauf. Das heißt, da kleben Fotos, da kleben irgendwelche Gedankenfetzen, da kleben irgendwelche Videos, die ich gesehen habe, Bücher, die ich gelesen habe, Gedanken, die ich gehabt habe und so irgendwas. Und das ist jetzt der große Unterschied für mich zu dem, wie normalerweise Kreativität dargestellt wird. Das wird meistens mit einer Glühbirne, so wie der Daniel Düsentrieb. Ja. Also Glühbirne, bing, genau, ich habe jetzt eine Idee. So funktioniert das aber nicht. Mhm. Das heißt, ich habe oben im Gehirn meine gesamte Sammlung. Und die fange ich dann zum Addieren an und ich stelle mir das dann so vor, als würde ich in der Mitte stehen und einen Scheinwerfer so ganz langsam die Runde ausleuchten und überall schauen, was habe ich denn da, was habe ich denn da, ah nein, das brauche ich nicht, ah, das ist interessant, aha, und das addiert sich zu dem, aha, und das nehme ich auch und das addiert sich auch zu dem. Ne? Und wenn du das machen würdest, würdest du sagen, das, dann würdest du völlig andere Dinge herausnehmen, die du jetzt in dem Moment spannend findest. Und die addieren in der Art und Weise, wie der Harald Sturm einfach Dinge im Kopf addiert. Dann kommst du auf was ganz was anderes.
Ja, also das ist was, das stellen wir das eh gerade so bildlich vor. Und das ist in meiner Realität so. Ne? Dann, also wenn man, bin ich einer, der liest Bücher ganz gerne.
Unglaublich wichtig, natürlich.
Und dann sagst du, hey, da ist doch was gestanden, da war doch was drin. Also dann, ja, also das läuft da genauso. Ne? Also man, weißt du, du hast ja gesagt, hast sozusagen thinking out of the box. Ich habe manchmal so das Bedürfnis eher, dass man sagen, sind wir inside the box.
Das war mal super, wenn wir da drin einmal das.
Weil dann darf man was. Weil ich habe das einmal über aufgeschnappt, keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber der hat Kreativität ein wenig so formuliert, glaube ich, das war so in die Richtung, dass das nicht Kreativität ist nicht dazu, da Regeln zu brechen. Und sozusagen jetzt 360 Grad zur Verfügung zu haben und alles tun zu können, sondern es dazu, da Räume auszufüllen. Also man hat ja eine gewisse Aufgabe, die man auch zum Erledigen hat, wenn man über was nachdenkt. Ja.
Ja. Ja, das sicher.
Hat, das hat mir vom sehen. Ansatz her, weil mit Kreativität meint aber jeder oder viele, man kann alles machen. Aber Kreativität braucht ja auch ein Ziel.
Naja, Kreativität, so wie wir das in der ersten Folge definiert haben, wie ich das definiert habe, ist einfach ein Werkzeug zur Beantwortung von Fragen. Ohne Frage kannst du nicht kreativ sein. Also das heißt, selbst wenn man sagt, ein Maler ist kreativ oder ein Musiker ist kreativ, dann ein Maler stellt sich ja auch die Frage, was konnte ich denn jetzt malen? Oder einer, der ein Gedicht schreibt, stellt sich auch die Frage, worüber schreibe ich ein Gedicht? Oder versucht er einfach irgendwelche Reime zu finden, weil er gerade irgendwas reimen will? Ne? Mhm. Und was ich nun zum Gehirn, wenn ich sozusagen dieses Archiv habe, auch noch, Was ich spannend finde an dieser vierten Säule der Zeit, die wir auch im ersten Podcast hatten, ist das, dass wenn ich viel Zeit habe, dann haben auch Ideen die Chance zu verblassen.
Oder zu strahlen, oder?
Also ich glaube, dass es mehr darum geht, dass die verblassen, dass sie sozusagen Platz für was anderes lassen, was ich auch mit habe. Mhm. Und ihr kennt es wahrscheinlich alle da draußen. Ne? Das heißt, man schaut dann irgendwann mal seine Unterlagen an und sagt, das war ja eine Idee, die ich gehabt hätte. Auf die habe ich gar nicht mehr gedacht. Das heißt, der Geist scheidet Sackgassen aus. Das heißt, der Geist sagt dann, das ist nicht so interessant und das ist auch nicht so interessant, das lassen wir jetzt einmal weg und das tun wir ein bisschen nach vor und so irgendwas. Und damit passiert es, dass wir irgendwann einmal in der Früh aufstehen und sagen, jetzt weiß ich, wie es geht. Mhm. Das hat nichts mit einer Eingebung oder was zu tun, sondern das ist das Ergebnis der Arbeit, die man leistet, um eine Antwort auf eine Frage zu kriegen. Und das Ziel ist, weil du zuerst das Ziel erwähnt hast, das Ziel wäre für mich, ich brauche eine Antwort auf meine Frage.
Jetzt werden wir immer mehr und mehr sozialisiert und wir gewöhnen uns daran, unsere Fragen, die wir haben, in ChatGPT oder wenn auch immer zu stellen. Du wirst ja das auch schon getestet haben. Was sind deine Erkenntnisse oder wie ordnest du das ein?
Mein Grundsatz ist der, ich schreibe immer Dinge relativ fix und fertig zusammen, also Konzepte oder so irgendwas und gebe das dann ChatGPT zum Abrunden. Ich habe einmal für diesen Cäsar für den letzten eine Viertelseite gewonnen und habe dann einen Text dafür geschrieben und bin überzeugt davon, ich schreibe schwer geniale Texte. Ich liebe meine Texte über alles. Ja. Und dann hat die Barbara Lahm gesagt, du, ich schaue mir das gerne an. Sage ich, das brauche ich nicht, ich schreibe super Texte. Ne? Und dann sage ich, naja, zur Sicherheit, sage ich, Barbara, kannst du das lesen? Dann ruft sie mich an und sagt, Werner, super Text, wirklich genial. Nach dem dritten, spätestens nach dem vierten Wort steigen da die Leute alle aus. Und das ist zum Beispiel was ich versuche dann mit ChatGPT zu überwinden. Das ist okay, kannst du mir das jetzt in einer Form formulieren, damit das lesefreundlich ist, damit man das versteht oder sowas. Ne? Die andere Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die, also ich würde nie eine Idee, ich brauche eine Idee für ein Event, ja, ich muss die Ruder-WM eröffnen, was konnte ich denn da machen? Auf die Idee käme ich nie. Weil das irgendwann endet das in, wahrscheinlich kennt ihr das da draußen auch alle, wenn ich sage, ja, ich habe das einmal gemacht, ich habe ein Symbol gehabt mit einem Papierflieger und habe gesagt, ja, super und wunderbar alles. Und dann war da, weiß ich nicht, 80 Papierflieger drauf. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt abschließende Bitte. 12 Flieger, die fliegen alle in eine unterschiedliche Richtung. Ne? Das habe ich dreimal gemacht. Beim vierten Mal hat, glaube ich, ChatGPT das Programm, was nicht sein kann, oder was war ursauer, und hat gesagt, so, da hast du jetzt 12 Flieger, die fliegen alle in unterschiedliche Richtungen. Und es waren, glaube ich, 120 Flieger, die alle in die gleiche Richtung geflogen sind. Also das heißt, das Ding tut das nicht. Und das, was auch noch passiert ist, das, dass ich auf Ideen komme, weil ich mit Menschen rede, die sind, jetzt bin ich wieder bei den Additionen. Da sagt, ich habe ein Event im Stadion gehabt, da ging es um die Verleihung eines Preises, der in der Übersetzung der griechische Südwind ist. Das heißt, ich bin sehr, sehr viel mit Wind beschäftigt und habe dann einen Freund in Wien besucht, den Philipp Sageda, und sagt zu dem, ja, Wind und so weiter. Und dann sagt er zu mir, Wind Chimes, also diese Windspiele, die es gibt. Das habe ich dann dem Bernhard gesagt, der hat mir dann so ein Ding geschenkt. Das habe ich mit nach Hause genommen, habe das aufgenommen und wie die Leute ins Stadion hinausgegangen sind, habe ich das hineingespielt. Dann hat im Stadion hat man das gehört, ne? Dann hat jeder gewusst, es geht um den Wind, weil jeder das mit dem assoziiert hat. Das hat nichts gekostet, das war nur viel Zeit, nach Wien fahren, mit denen reden und sowas. Ja. Das kriegst du von ChatGPT nicht, weil es hat noch keiner gemacht, damit steht es auch nicht im Internet, damit kann das auch nicht in irgendeiner Form abgerufen werden. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ein Tool ist, mit dem man halt, ich verbessere halt dann meine Ausdrucksfähigkeit und schleife die scharfen Kanten von meinen Texten weg.
Was kommt man denn zum Abschluss zu Eventful Thinking noch sagen? Let's try. Oder was?
Das ist eine coole Frage, ja. Machen wir vielleicht als Abschluss das, dass man sagt, der Prozess ist bis zu einem bestimmten Punkt immer der gleiche. Das heißt, versuchen wir auseinanderzusetzen mit dem Begriff, was ist eine Sitzung, was ist eine Mail, in welcher Umgebung bin ich gerade, was könnte ich da schreiben oder wie kann ich und so weiter. Ja, das heißt, da Ideen zu sammeln, das unterscheidet sich nicht. Das kann ich sozusagen eher abstrahieren. Nicht? Wie kann ich ein Gegenüber wertschätzen? Wie kann ich aus meiner Situation etwas mitteilen? Wie kann ich freundlich sein? Wie kann ich ein Gegenüber wahrnehmen und sowas? Nicht? Und dann kommt der Punkt, wo wir das übersetzen müssen in das jeweilige Handwerk. Das heißt, da sagt dann der eine, okay, jetzt haben wir sozusagen eine Lösung gefunden, wie übersetze ich das in die Fotografie, in den Event, in den Verkaufsbereich, in Kundenpräsentation, in einer Roadshow, wie du das gesagt hast oder sowas. Ja. Da kommt es dann darauf an, wie transportiere ich das da hinüber.
Das war Brand Talk, der Podcast über Markenverhalten und Markenidentität. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Denken Sie dran, das Verhalten einer Marke ist der Schlüssel zu einer starken Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.